Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
Hallo Josef, schön dich zu sehen.
Hallo Lynn, schön dich zu sehen. Was geht?
Frosch im Hals. Oh mein Gott.
Hast du uns jemanden mitgebracht?
Was?
Hast du uns jemanden mitgebracht?
Wie immer, der kleine Frosch im Hals am Start. Nee, ich habe eigentlich eine Frage an dich. Und zwar habe ich das Gefühl, dass du ja meistens, zumindest in den letzten Monaten, sehr konsequent parallel an mehreren größeren Projekten arbeitest. Und ich wollte dich fragen, ob das für dich eigentlich einen Reiz deiner Arbeit ausmacht und so zum Prinzip wurde irgendwann oder ob du das gerade selber als stressig empfindest, weil ich merke, dass ich das irgendwie überhaupt nicht mehr kann.
Heißt das, du hast das mal probiert oder müsstest du es machen oder kannst, also
nee, es ist so, dass es sich naturgemäß manchmal überschneidet, einfach weil man inspiriert wird und aber gerade an was anderem sitzt und dann macht man sich so erste Notizen, aber ich könnte jetzt wirklich tatsächlich nicht dann in diese Detailarbeit reingehen, wirklich schreiben an zwei verschiedenen Sachen. Hm. Also ich merke, dass das einfach nicht funktioniert.
Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich das einmal irgendwann angefangen habe. Und dann dachte, okay, dann kann ich mehr Stunden am Tag schreiben, weil bei dem einen Projekt quasi so, das dann nicht mehr weiterging an dem Tag und ich dann fertig war und nicht mehr konnte. Und dann bei dem anderen hatte ich dann immer sozusagen noch neue Energie. Aber in der Zwischenzeit ist es auch mal ziemlich schwierig gewesen und jetzt ist es wieder gut. Ich meine, manchmal, wie du gesagt hast, ne, es lässt sich halt auch nicht vermeiden, vor allem wenn man irgendwie für irgendeinen Preis oder so schreibt. Mhm. Weil ich finde, wenn du an einem längeren Projekt bist, und bei mir ist es jetzt ein Romanprojekt und ein Stück, dann musst du da ja irgendwie, also ich kann nicht aus so einem Romanprojekt einfach aussteigen. Das wäre sozusagen schlimmer, als es parallel schreiben wäre, aus einem Projekt so lange auszusteigen, um das andere fertig zu machen.
Ja.
Und dann wieder einzusteigen in den Text. Also dann habe ich das Gefühl, ich bin nicht mehr derselbe und kann nicht mehr sozusagen diesen Text bearbeiten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Da habe ich so Schwierigkeiten.
Ja, gerade im Roman entwickelt man ja auch sehr starke Stimmen.
Ja, und so einen Flow irgendwann, ne? Mhm. Hoffentlich. Und wenn du den hast, dann ist es irgendwie schwierig, den nach ein paar Monaten wieder aufzugreifen.
Ja, verstehe.
Aber ja, es ist auf jeden Fall manchmal richtig, richtig. Richtig ätzend.
Im Vulkan. Wir haben jetzt vor einiger Weile schon drüber gesprochen, dass wir die Literatur für etwas sehr Ernstzunehmendes halten, was politische Bestrebungen betrifft, um es mal runterzubrechen. Und das beschäftigt mich nach wie vor. Und ich habe jetzt heute, da wir diesen Podcast aufnehmen, die Eröffnungsrede zu den Ingeborg-Bachmann-Tagen von Nawa Ebrahimi gehört. Sie hat den Preis ja 2021 bekommen und dieses Jahr eröffnet. Und sie hat in dieser Rede unter anderem ihre Verzweiflung zum Ausdruck gebracht darüber, wie egal den mächtigsten Menschen der Welt die Welt ist. Das hat mich erinnert an Nikolai Schulz' Essay Landkrank, über den wir schon mal gesprochen haben. Ist ja auch Thema in meinem Vulkanbuch, diese ganze Frage danach, wie endzeitmäßig die mächtigen Menschen agieren, indem sie sich sozusagen alternative Lebensräume schaffen, bei denen dann sie exklusiv sozusagen das Ende der Welt überleben können. Das war das Thema dieser Sitzung. Ich fand, also dieses Auftaktes, ich fand es grundsätzlich recht gelungen. Klaus Kastberger, der Juryvorsitzende, hat auch die Kürzungen im Kulturbetrieb kritisiert. Über die haben wir auch schon lang gesprochen. Und ja, mit diesem grundsätzlichen Thema, dieser Auftaktrede, bin ich auch direkt bei zwei Neuigkeiten, die für mich in den letzten Wochen nochmal deutlich gemacht haben, wie mächtig Literatur sein kann und wie ernst wir sie nehmen können und wie gefährlich sie anderen werden kann, die dann entsprechend zurückschlagen. Mitte der 90er ist der Schriftsteller und Aktivist Ken Saro-Wiwa in Nigeria erhängt worden, wurde zum Tode verurteilt und der hatte die Militärregierung bekämpft und ist für die Rechte des Ogoni-Volkes eingetreten. Das ist eine ethnische Minderheit, deren Lebenslandschaft, das Niger-Delta, von Ölkonzernen unbewohnbar gemacht wurde. Und der hat ja explizit ohne Waffen dagegen gekämpft, sondern Zitat, mit Verstand und Frieden, aber eben auch mit seinen Büchern. Der hat zum Beispiel in Haft das Buch geschrieben, Flammen der Hölle, Nigeria und Shell, der schmutzige Krieg der Ogoni. Und 95, das war dann im Jahr nach der Veröffentlichung, erfolgte die Hinrichtung. Das hatte damals einen riesen Aufschrei auch gegeben, denn die hatten sich nichts, also er und andere Aktivisten sind hingerichtet worden, aber die hatten sich halt nichts zu Schulden kommen lassen. Und bis heute gilt das Ogoniland als einer der schlimmsten verpesteten Regionen der Welt. Und laut Schätzungen sind mehr als 2 Milliarden Liter Rohöl in den letzten 50 Jahren in dieses Niger-Delta geflossen. Und laut Schätzungen müsste es auch ungefähr 30 Jahre dauern, wenn man jetzt anfangen würde, es aufzuräumen. Um das wieder zu säubern und dafür zu sorgen, dass Menschen wieder fischen können und von den Ressourcen dort leben können. Ich erzähle dir das heute aber nicht nur, weil die ökologischen Schäden noch aktuell sind, sondern auch, weil Ken Saro-Wiwa im Juni von der Regierung begnadigt wurde. Also 30 Jahre nach seiner Hinrichtung. Und gemeinsam mit anderen hat er jetzt posthum Ehrungen erhalten. Es ist angesichts zweier Tatsachen aber ein schwaches Zeichen, weil auch jetzt ist die Landschaft noch verseucht und die Begnadigung impliziert, dass ein Verbrechen begangen worden ist. Und das ist halt nicht der Fall. Dementsprechend sind auch nach wie vor noch Menschen dort ziemlich wütend und nach wie vor ist diese Gegend kaum nutzbar auf eine nachhaltige Weise und Ölkonzerne wie Shell haben sich zwar zeitweise oder sogar bis heute aus der Gegend zurückgezogen, aber die Pipelines führen da noch durch und die Verschmutzungen halten quasi an. Außerdem möchte ich dir noch von einem anderen Autor erzählen. Der Dichter Monsong K. ist nicht nur für seine Gedichte bekannt, der hat nämlich, der ist 32 jetzt, sich als Rebellenführer gegen die Militärjunta in Myanmar sozusagen engagiert. Da ist also definitiv Waffengewalt im Spiel. Aber 2021 wurde da nach einem Putsch die Macht vom Militär übernommen und seitdem hat die Unterdrückung ethnischer Minderheiten und die politische Autonomie, die denen aberkannt wird, einfach zugenommen. Das ist historisch schon länger der Fall. Das ist jetzt kein neuer Konflikt, aber der Bürgerkrieg hat sich jetzt mittlerweile zu einem riesengroßen Brandherd entwickelt, der auch dort das Leben der Bevölkerung extrem erschwert. Und diese ganze Umstände spielen eben auch in den Gedichten von Monsong K. eine Rolle. Und ich habe dir ein Gedicht mitgebracht. Das ist schon älter, aber ist 2016 schon mal festgenommen worden, weil er ein Gedicht auf Facebook geteilt hat. Und ich lese dir das jetzt vor, damit du mal hörst, wie absurd gegen Meinungsfreiheit teilweise vorgegangen wird. Das Gedicht lautete: Ein Tattoo vom Präsidenten ist auf meinem Penis. Meine Frau empfand Abscheu, als sie mich heiratete. Die helle Kammer.
Okay, Lynn, dann kommen wir mal von den politischen Themen und den wilden Gedichten.
Und den politischen Penis.
Und den politischen Penisgedichten zu einem anderen sehr politischen Autor und seinem neuen Buch, nämlich Édouard Louis. Und Édouard Louis hat vor ein paar Wochen, Monaten das Buch veröffentlicht, oder zumindest in Deutsch ist es da erschienen. In Frankreich ist es schon etwas länger raus. Monique bricht aus. Es ist ein sehr schmales Buch, es sind 150 Seiten, sehr luftig gesetzt, wenn du verstehst, was ich meine. Also eigentlich sehr, sehr viel Platz da drin. Aber um den Inhalt erzählen zu können, würde ich gerne einen kleinen Rückblick machen. Denn du kennst Édouard Louis, der ist sowas wie der Shootingstar der französischen Literatur, würde ich mal sagen, der Posterboy überhaupt. Also er tritt in Talkshows auf, er ist auf Magazincovern drauf und so weiter. Und zwar nicht nur von irgendwie Literaturmagazinen, sondern von Popmagazinen. Seit seinem Debüt, Das Ende von Eddie, scheint er auch irgendwie so überall auf der Welt Erfolg zu haben. Also er ist in den USA unterwegs, er hatte Gastdozenturen in Berlin, schon als er schon noch sehr jung war, dann aber auch in den USA und in anderen Teilen der Welt. Und er schreibt auch an Filmen mit, an Drehbüchern und so weiter. Das Ende von Eddie soll auch eine Serie werden. Ich habe mir das so ein bisschen zusammengefasst. Er führt so eine Art linkes Globetrotter-intellektuellen Leben auf einem sehr hohen Niveau. Und parallel dazu erscheinen aber immer noch weiter Bücher. Und die zeichnen sich eigentlich durch zwei Dinge vor allem aus. Die sind alle autofiktional und sie erzählen alle von ihm und seiner Familie bisher. Mhm. Seinem Aufstieg aus einer Arbeiterfamilie in den Kreis der Pariser Intellektuellen. Das Thema behandelt er immer wieder an verschiedenen und fasst das sozusagen an verschiedenen Punkten oder Scharnieren an. Oder auch mit verschiedenem Fokus. Was Monique bricht aus betrifft, könnte man sagen, er schreibt damit die Geschichte seiner Mutter fort. Diese Mutter taucht eben auch in diesem autofiktionalen Werk schon öfters auf. Und zwar in Das Ende von Eddie erleben wir sie als Frau, die in einer Kleinstadt lebt und ganz der Gewalt und der Macht des Vaters ausgesetzt ist. Also sie führt eine Hausfrauenexistenz, sie muss ständig putzen, wenn der Vater zu Hause ist, muss sie alles nach seinen Regeln machen. Er bestimmt zum Beispiel, wann es die Mahlzeiten gibt und sowas, und sie muss sich extrem viel gefallen lassen. Also letztlich richtet sie ihre komplette Existenz auf diesen Vater aus oder steckt eben in dieser Beziehung mit ihm, ne? Also und dazu kommt dann neben dieser Gewalt durch den Vater, durch ihren Ehemann, kommt eben die Sorge um die Kinder, die Armut, die Louis beschreibt und unter der sie eben auch leidet. Also das ist so eine sehr schwere und schwere Existenz. Dann begegnen wir allerdings wieder, nämlich ein paar Jahre später hat Edouard Louis das Buch geschrieben, Die Freiheit einer Frau, wiederum ein sehr schmales Buch. Und da beschreibt er, dass Monique eben ihren Mann verlassen hat irgendwann, nachdem die Kinder so ein bisschen, glaube ich, aus dem Haus waren, hat sie ihn verlassen und ist dann nach Paris gezogen und hat sich mit einem anderen Mann dort ein Leben aufgebaut. Den hat sie vorher schon kennengelernt und der wollte sozusagen unbedingt, dass sie zu ihm nach Paris kommt, und dann ist sie da mitgegangen, nachdem sie sich von ihrem Mann schon getrennt hatte. Das heißt, wir haben so diese Emanzipationsgeschichte, die hat er in Die Freiheit einer Frau erzählt. Und jetzt haben wir aber schon wieder so einen Titel, Monique bricht aus. Das ist sozusagen der dritte Teil, ein Update auf das Leben von Edouard Louis' Mutter.
Ja.
Und das fängt damit an, dass sie ihren Sohn anruft. Sie ist bei ihrem Pariser Freund und dieser Pariser Freund hat getrunken und beschimpft sie im Hintergrund als Schlampe und wertet sie auf ganz viele andere Arten herab und droht ihr auch Gewalt an und sagt, ihr Sohn ist ein scheiß Schwuchtel und so weiter. Also wirklich hart. Und er ist am Telefon, er ist in Athen, hat gerade so ein Schreibstipendium und will natürlich eigentlich am liebsten bei ihr sein, so, ne? Und er will, dass sie weggeht. Und er sagt, bitte Mama, verlass den jetzt einfach, geh raus, du kannst in meine Wohnung gehen, ne? Aber lass diesen Typen, lass den weg. Und das ist letztlich im Groben das ist der Ausgangspunkt. Und dann erzählt er uns quasi, wie diese Mutter da aus dieser Beziehung auch rausgeht und wie er ihr versucht, weitgehend aus Athen in diesen paar Wochen zu helfen. Das ist so die Geschichte dieser paar Wochen quasi, die Mutter diese Entscheidung trifft und dann die Hilfe quasi braucht, sich ein neues Leben aufzubauen oder sich was zu suchen. Wie sie sich eine eigene Wohnung sucht, wie sie dann in den Ort zieht, wo die Schwester von Louis lebt, weil das irgendwie dann eine ganz gute Option ist. Genau. Und das bringt mich so ein bisschen zum Fazit, weil ich war echt so ein bisschen enttäuscht von dem Buch. Und das liegt natürlich nicht jetzt irgendwie am Thema, oder ich finde es natürlich wichtig, dass dieses Thema behandelt wird und so, ne? Und will vielleicht noch kurz vorausschicken, dass ich Louis als Autor sehr schätze. Dass der auch damals so, also es gibt schon einen Grund, warum der so beliebt und populär ist. Das Ende von Eddie war wirklich ein Buch, was ich sagen würde, das hat wirklich so die literarische Landschaft so durchgerüttelt, wie das nur manche Bücher schaffen in jedem Jahr oder vielleicht sogar in jedem Jahrzehnt. Deswegen, das hat schon alles einen Grund. Aber was macht Louis hier? Also man hat so das Gefühl, er ist so ein bisschen selbstzufrieden geworden. Das kann ich vielleicht mal vorweg schicken. Er macht zum Beispiel ein großes Gewese darum, dass die praktischen Dinge zu erzählen. Also er will sozusagen so nach dem Motto, ja, alle wollen immer nur so intellektuell, geistig erzählen. Und ich erzähle aber, dass das Leben für die Menschen, die nicht viel haben, einfach aus praktischen Dingen besteht. Und wie toll das sein kann für meine Mutter zum Beispiel, dass wir und für mich, dass wir jetzt die Möbel aussuchen. Dass sozusagen manchmal diese Emanzipation oder so gar kein geistiges Ding ist, sondern ein sehr praktisches Ding. So, guter Gedanke. Aber trotzdem nervig, wenn auf 20 Seiten gefühlt nichts anderes passiert, als das dann immer beschrieben wird und dann klickten wir das an und dann nahmen wir noch das Möbelstück und wir entschieden uns auch noch für diesen Stück und für diesen Tisch und das dann sozusagen so hochgejazzt wird zu so einer krassen emanzipatorischen Sache und man hat den Gedanken schon verstanden und es ist einfach literarisch schlecht, weil sozusagen so, da komme ich auch wieder auf den kurzen Umfang zurück. Du hast halt das Gefühl irgendwie, da wird alles ausgetreten, damit der Text am Ende ein Buch ergibt. Weißt du, was ich meine? Also wäre das ein Artikel gewesen, wo man das einfach kurz erwähnt und so, aber du hast halt das Gefühl da dann, dass es einen literarisch so ein bisschen im Stich lässt, sage ich mal. Und ist okay, aber einfach, das ist so eine Sache, die ein bisschen nervt, ne?
Das glaube ich, und mich erinnert das an was ich jetzt kürzlich erst wieder gelesen habe, nämlich wie groß der Druck ist, gerade für ErfolgsautorInnen immer wieder zu produzieren. Denn auch Verlagen geht es ja nicht wahnsinnig gut, und gerade dann, wenn sie merken, mit dieser Person lässt sich Geld verdienen, dann ist quasi der Druck auf diese Leute extrem hoch, und ich glaube gleichzeitig machen sich viele dann auch selber Druck. Es muss jetzt wieder was kommen, es muss einfach jetzt was Neues da sein, weil wir wissen ja trotzdem auch, dass, ich glaube, jetzt habe ich wieder eine neue Zahl gelesen, 4%, gut 4%, also gut in Anführungszeichen, gut 4% können quasi von der Literatur leben, allein vom Schreiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass...
Und auch die, die davon leben können, brauchen immer wieder Nachschub. Ne?
Ja,
auch
natürlich,
Louis
genau. Das ist halt voll. Der Punkt, darauf wollte ich hinaus. Das ist ja nichts, was du dann, also du musst ja immer weiter liefern quasi. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Mischung aus, es hat ja bis jetzt immer gut geklappt, ich mache einfach sozusagen, ich versuche mein Programm in Anführungszeichen wieder abzuspielen hinzu. Ich habe aber nicht genug Zeit, um Sachen wirklich zu durchdenken und zu bearbeiten. Ich ziehe den Text künstlich in die Länge, dann selbst dann ist das Buch nur ganz kurz. Das merkt man den Titeln an einfach.
Ja,
ne?
Genau.
Und ich finde auch, gerade das ist bei so kurzen Büchern, ich liebe das ja, wenn die so 100, 150 Seiten haben.
Ich auch. Ich finde auch diese luftige Setzung eigentlich schön,
genau.
Weil sie dir auch teilweise, wenn es gut gemacht ist, Raum für deine Gedanken lässt.
Richtig.
Und du dann so mitgehst.
Ganz genau. Und im schlimmsten Fall ist aber so ein kurzes Buch so kurz, weil einfach nicht genug da ist, sage ich mal.
Genau. Ich glaube, in dem Fall ist es halt, bei ihm kommt natürlich hinzu, er hat sein Programm, wie du das genannt hast, ist seine Familie. Das ist ja zum Beispiel auch was, das könnte man sogar an Ian Noe vorwerfen, wo es auch so ist, dass man irgendwann nach so ein paar Büchern, also es gab so ein paar Bücher, die erzählen so ganz entscheidende Sachen. Es gibt die Jahre, was einfach fantastisch ist, und auch diese anderen Bücher sind fantastisch. Und dann gibt es aber auch einige Bücher, die sind zwar fantastisch geschrieben, aber sie haben keine neuen Gedanken drin und sie treten irgendwie was aus, was schon längst besser von ihr selber erzählt wurde. Und hier ist es natürlich so, ja, Edouard Louis erzählt uns was Neues, aber eigentlich erzählt er halt die Sache von ein paar Wochen und hat nicht die Zeit und auch nicht den Willen, sozusagen das literarisch zu bearbeiten, weil er auch den Anspruch hat, er sagt so, ja, weg mit der großen Literatur da wieder, ich bin Aktivist, ich engagiere mich und das kann mir alles gestohlen bleiben, ich schreibe die Geschichte so, wie sie ist. Und das ist natürlich, da kommen wir nachher vielleicht bei Lena Schette nochmal dazu, wie erzählt man und wie baut man eine Geschichte auf, die vielleicht autobiografisch geprägt ist.
Ja.
Wie geht man damit um? So, er sagt, er erzählt so, wie es ist. Das führt aber halt dazu, dass er dann teilweise eben Möbelkauf im Internet oder wie er seiner Mama erklärt, wie das Internet funktioniert, enorm ausreizt und man sich so denkt, ja, das ist aber einfach wirklich so auf so eine literarische Weise nicht interessant. Und es ist vor allem auch, ich will damit gar nicht sagen, dass das nicht vorkommen kann, aber wenn das so viel Platz wegnimmt, ist es ja von der Gewichtung teilweise dann wichtiger. Also wenn man einfach nur so ausgeht, okay, wir haben 550 Seiten Text und ein großer Teil wird damit wird darauf verwandt, dann kriegt das ja im Text eine andere Wertigkeit und vielleicht eine Wertigkeit, die ungefähr genauso ist wie das, was die Mutter erlebt oder so, wie es ihr geht. Weißt du, was ich meine? Also es setzt auch einfach falsche Maßstäbe im Text selber. Falsch, was ist wichtig? Worauf kommt es an in dieser Erzählung? Mhm. Und genau, und dann macht er auch so Analysen, da sind wir beim Thema vielleicht, was du gerade gesagt hast, mit dem Nicht-Durchdenken, wo ich wirklich so dachte, ich weiß nicht. Also früher haben mich diese Analysen, und da gibt es auch so ein, zwei, die sind wirklich richtig gut in diesem Buch. Das muss man dazu sagen, wo es dann um Armut geht oder wo er wirklich auf den Punkt bringt, was der Unterschied ist zwischen zum Beispiel einem Intellektuellen, der in Paris aufgewachsen ist und eine Zeit lang nicht so viel Geld hat, und einer Person, die wirklich arm ist. Ne? Und da sagt Louis nämlich an der Stelle, diese Intellektuellen, die haben keine Ahnung, was wirklich arm ist. Weil wenn die sagen, sie haben nichts mehr, haben die immer noch was. Dann haben die immer noch irgendwelche Freunde, die ihnen helfen können. Dann ist auch immer noch irgendwas im Kühlschrank oder so. Und er sagt, die Armen, wenn die sagen, die haben nichts mehr, dann gibt's wirklich nichts mehr. Und das ist so ein, ne, das sind so Punkte, wo du so merkst, so, da trifft er wieder total durch. Aber hier in diesem Buch gibt es eben auch andere Stellen, wo er zum Beispiel, dauernd stellt er dann so die Frage, die wird dann so kursiv so durch den Text gezogen, wieso wollte ich ihr so unbedingt helfen? Und man denkt sich so, ey, das ist deine Mutter, du hast schon in mehreren Büchern geschrieben, dass du sie liebst und dass sie dir wichtig ist, das ist doch keine philosophische Frage oder so. Du willst dir einfach helfen, weil es dir schlecht geht, weißt du? Also er hat da wirklich so, als ob das irgendwie so eine Introspektion erfordert oder sowas. Ja. Wieso wollte ich ja unbedingt, das kommt immer wieder, dieser Satz. Dann gibt es eine andere Situation, da redet er darüber, dass er halt im Nachhinein sich quasi schlecht fühlt, weil er ein Abendessen mit der Mutter abgesagt hat. Und jetzt, wo er natürlich weiß, wie dieser Mann die Mutter behandelt hat, denkt er sich, ach, da hätte ich ihr doch, hätte ich das nicht abgesagt oder auch nicht noch ein paar andere Termine abgesagt, hätte ich mich doch irgendwie besser, also ne, hätte, das wären doch schöne Momente für sie gewesen, so, ne?
Ja, wahrscheinlich will er ihr helfen, weil er ein schlechtes Gewissen hat. Oder wird die Frage nochmal anders beantwortet?
Ja, so ähnlich. Aber mein Problem daran ist, dann schreibt er über die Scham. Später schwoll meine Scham an, nahm immer mehr Raum in mir ein. Da, diese Scham bezieht sich darauf, dass er dieses eine Abendessen abgesagt hat, weil ein Fotograf sich mit ihm treffen wollte und was mit ihm essen wollte. Wo ich mir so denke, du hast einfach ein Abendessen abgesagt. Also weißt du, und dann diesen großen Begriff der Scham, den wir ja auch, und da kommen wir auch wieder zu Erno, der so ein richtiges, also die Scham, wenn mich jemand fragen würde, was macht diese ganze, was verbindet diese ganze, vor allem französisch geprägte Autofiktion, Trendliteratur, ist es immer die Scham. Alle schämen sich die ganze Zeit. Und da gibt es einen sehr zentralen Kern. Das ist nämlich die Scham über die Herkunft und diese Klassenscham. Ja. Und darum geht's.
Ja.
Darum ging es ursprünglich. Und das ist auch ein sehr interessanter Punkt. Und der wurde auch sozusagen durch diese Autoren und Autorinnen nach oben gebracht. Und es war wichtig, dass man darüber redet. Jetzt macht er es aber so, dass er das quasi auf alles, also sozusagen selber verwässert, sage ich mal. Weil er diese Klassenscham mischt mit sowas, dass er so tut, als ob dann so eine Situation, wo man dann einmal bei der Mutter nicht sich zum Essen getroffen hat, als ob das jetzt auch auf dieser Schamkategorie stattfindet. Wo man sich so denkt, das hat ja nichts mit Klasse zu tun oder so, das hat einfach was damit zu tun, du wolltest dich halt mit dem treffen und hast dich nicht mit ihr getroffen. Und dass du es im Nachhinein vielleicht ein bisschen bereust, ist ja okay. Aber du wusstest es ja damals auch offensichtlich noch nicht. Also das ist
wofür
irgendwie auch ein bisschen,
man sich?
Genau,
ja,
wofür
halt so
musst du dich dann
Begriff,
schämen? Das
ja.
ist dann, da hast du das Gefühl, da wird einfach das Konzept drauf geknallt, weil das halt irgendwie dann so schön auch klingt und so. Und das, und dann auch noch in diese Tonalität, später schwoll meine Scham an, nahm immer mehr Raum. Weißt du, als ob das irgendwie so ein, also da musste ich, weiß nicht, das nervt mich dann. Und ich habe auch noch eine andere Stelle, nämlich den Pathos. Das gibt's auch in diesen autofiktionalen Büchern gerne. Da steht zum Beispiel, sie sagte auch, ich liebe dich, Sohn. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wo ich so denke, ihr habt eigentlich eine gute Beziehung und dieser Satz führt dann auch im Buch nirgendwo hin. Mhm. Und ich denke mir so, das ist einfach für mich ein total pathetisches, also so dieses, ich wusste nicht, was ich antworten sollte, als ob es da irgendwie jetzt so ein großes Geheimnis gibt. Da wird sowas aufgemacht, was
ja,
eigentlich gar nicht eingelöst wird.
Ich mag auch diese vorgeschobene Sprachlosigkeit nicht. Dieses immer so, man kann, also es gibt so Bereiche, da fehlen die Worte, da sind wir jenseits der Sprache. So diesen Tenor, den kann ich irgendwie auch teilweise nicht mehr hören. Das hat sich für mich auch so ein bisschen verbraucht, so wie diese Scham, die überall so aufgepfropft wird. Und das spielt für mich so eine ähnliche Kategorie.
Ja, total. Und vielleicht ganz kurz, um zum Ende zu kommen. Ich mag Louis. Ich hoffe, er schreibt bald auch wieder Bücher, die mehr Substanz haben. Er hat Bücher immer wieder geschrieben, die richtig gehaltvoll sind. Aber bei dem denke ich mir auch so, du hast es gesagt, das ist dann dieser Produktionsdruck, das sind die Verlage, wo ich mir auch manchmal so bei den Verlagen mir wünschen würde irgendwie, und da glaube ich aber auch, dass er da gar nicht so viel zulassen würde, dass dann aber auch Lektorate oder so sagen, nee, also über den Gedanken musst du nochmal drüber, weißt du, was ich meine so?
Ja.
Weil du dir vorstellst, wenn das ein Debüt wäre, da würde man wahrscheinlich als Lektor sagen, von so einem Verlag wie Fischer oder so, ich meine, das ist jetzt die deutsche Übersetzung, das heißt, man müsste wahrscheinlich zum französischen Verlag gehen, aber bei so großen Literaturverlagen würde man noch erwarten, dass die irgendwie sagen, okay, das ist jetzt einfach sprachlich oder gedanklich ein bisschen zu flach, da musst du noch mal ran, weil das ist sozusagen
ja
so
eine gute Basis. Also ne,
genau,
man könnte
genau,
ja
es
dann
ist ja da, es ist ja auch eine gute Geschichte da, ja. Also ne und so. Und was mich dann so richtig sozusagen über die Klippe gebracht hat, war am Ende. Denn am Ende schreibt er ganz explizit darum, dass es bei diesem Buch mal gar nicht um ihn ging, sondern dass es nur ein Hommage und ein Denkmal für seine Mutter ist. Und dass er quasi die Geschichte nur geschrieben hat, dass ihre Geschichte erzählt wird. Und dass das die schönste Schreiberfahrung für ihn überhaupt war, sich sozusagen so aufzugeben und einfach eine Geschichte gar nicht zu schreiben, weil er der Autor so eine Geschichte erzählen will, sondern nur für die Mama. Und da muss ich sagen, das ist für mich sein großer blinder Fleck inzwischen. der dreht sich in fast schon enervierender Weise nur um sich, um seine Herrlichkeit, um sein Geld. Er erzählt auch die ganze Zeit, was er seiner Mutter ermöglicht. Also er erzählt dann, dann gab ich so und so viel noch für die Wohnung dazu und dann organisiere ich das und dann bestelle ich ihr jeden Tag was zu essen und sowas und ne, und mach alles. Und tut aber so, als ob er quasi absolut selbstlos ist und es nur darum geht, dass alles sozial gerecht ist und er sich dafür einsetzt und sowas. Und das ist so eine Selbstgefälligkeit, so eine linke, so eine Bubble-Ding irgendwie, wo man so darüber schreibt, wo ich so denke, das ist quasi so das andere Ende oder da rutscht er so in so ein anderes Ende von dem, was du jetzt unseren Beispielen für die News quasi mitgebracht hast, dieses Politische, dieses wirklich, dass es was zählt und das hatte er und das hat er auch noch in seinem Schreiben und in den Momenten blitzt das auch in diesem Buch auf, aber man wünscht sich, dass diese Schärfe und dieser Blick nicht verloren geht durch den Erfolg und dieses ganze in Paris in irgendwelchen Restaurants sitzen und in irgendwelchen Hotels schlafen, die ganz teuer sind und sowas, weißt du, man hat so das Gefühl, es driftet da so ein bisschen was und das Buch ist leider ein schlechtes Beispiel für sein Werk sozusagen.
Was würdest du denn empfehlen, wenn man mit Louis einsteigt? Weil ich habe noch nie etwas von Edouard Louis gelesen.
Ich glaube,
das hast du bis jetzt immer gemacht für
ja,
uns.
Genau. Also auf jeden Fall das Ende von Eddie als Einstieg und dann würde ich sagen, als nächstes wahrscheinlich Anleitung, ein anderer zu werden. Mhm. Also ne, das sind so die zwei. Aber ja, wir haben aber noch ein anderes Buch, Lynn, weil eigentlich sind das so zwei autofiktionale Texte auf eine gewisse Weise und beide beschäftigen sich mit Eltern. Deswegen haben wir die mal so zusammengenommen. Auch Lena Schettes Buch Das Schwarze an den Händen meines Vaters ist dieses Jahr erst erschienen und sie schreibt nicht über die Mutter, sondern über den Vater, macht das aber so ein bisschen anders, weil auf ihrem Buch zum Beispiel habe ich nicht, also ich weiß sozusagen durch die Hintergründe, sie hat ja auch am DLL studiert, dass es irgendwie einen autofiktionalen Bezug hat. Aber es ist eben kein Buch, was, wo jetzt irgendwie auf dem Cover draufsteht, das ist eine autofiktionale Geschichte, Lena Schette erzählt von ihren Eltern oder sonst was. Und deswegen habe ich gleich zum Einstieg eine Frage an dich, weil du hast dieses Buch vor mir gelesen und ich muss die Frage nur rausholen. Du kanntest es quasi schon, weil du moderiert hast. Und ich habe mich gefragt, wie war dein Eindruck vom Buch und wie hat sich der Eindruck vielleicht nochmal bei der Lesung von Lena Schette verändert, die du zur Leipziger Buchmesse gemacht hast?
Mein Eindruck von dem Buch war ein sehr angenehm überzeugter. Ich habe eine große Erinnerung, es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe, es war ja im Frühjahr. Ich habe eine große Erinnerung an diese schlichte, klare Sprache, eine fast schon nüchterne Sprache, würde ich sagen. Vor allem deshalb gut gewählt, finde ich, weil es viel um Rausch geht und viel um Erinnerung. Also Sachen, die eigentlich relativ unklar sind, oft die verwaschen sind, die sich verändern, die meandern. Und ich finde hier, oder erinnere kein Pathos eben zum Beispiel, kein Wunsch der Bedeutsamkeit, sondern der schlichte Wunsch, etwas zu erzählen. Und was ja hier auch passiert, und das ist ganz angenehm, ich glaube, mich zu erinnern, dass nirgendwo sowas ausgespielt würde wie es ist so nah an meinem Leben oder sowas. Also wir haben ja gerade über die Autofiktion gesprochen.
Gar nicht,
es ist einfach ein Roman.
Es ist einfach eine Ich-Erzählung quasi, die aber gleichzeitig sehr im Jetzt und im Hier spielt und sehr in unserer Welt verankert ist und wo man schon das Gefühl hat, das fühlt sich alles irgendwie sehr echt an, sehr sehr nah an einer Wirklichkeit dran, sage ich mal so.
Richtig, und ich habe das Gefühl, durch diesen Boom der Autofiktion, und wir beide lieben die Autofiktion, das ist ja keine Kritik, aber durch den Boom daran gab es oft Bücher, finde ich, wo entweder Roman draufstand und wo klar war, es ist autofiktiv und damit dann eben nicht gespielt wurde oder andersherum. Und hier wird so, ist also mich hat einfach gefreut, dass hier relativ klar ist, ich habe einen Roman geschrieben, Punkt. Ja. Und da nichts weiter irgendwie, keine Rumors, ja, irgendwie. Das ist einfach ganz klar ein Roman und das ist ein wirklich schöner Roman. Der ist auch ziemlich kurz. Ich glaube, der hat hier, wenn wir das so nebeneinander liegen, eigentlich fast den gleichen Umfang, ist ein bisschen dicker. Und ja, im Vergleich zur Lesung oder was die Lesung mir noch gezeigt hat, naja, dass diese Sprache eben auch laut gelesen einfach Klang hat. Und dass diese ruhige Nüchternheit eben keine Gefühllosigkeit impliziert und keine Kälte, sondern ich habe das als ein sehr, sehr warmes Buch
empfunden. Nee, man steigt in die Emotionen der Figuren
ja,
auch ein, ne?
Ne, genau.
Ich habe mir gedacht, Lynn, lass uns doch einfach mal so die ersten 5 Sätze oder so lesen.
Ja, einfach mit nur mal, lass einfach, uns meinst du, lies mal.
Da meine ich immer dich, ne? Aber das lässt sich so schön anmoderieren. Aber einfach nur, damit wir mal kurz in den Ton reinhören und dann weiter darüber reden.
Okay. Meine Mutter bringt uns Töchtern Dinge bei. Andere Dinge, als mit geradem Rücken am Esstisch zu sitzen, als Danke und Bitte zu sagen. Andere Dinge, als ihrem Sohn. Sie bringt uns bei, dass Schnaps Ärger bedeutet. Dass Männer, die Bier trinken, harmlos sind. Sie tanzen und lallen und plaudern private Dinge aus. Doch schließlich lassen sie sich ins Bett schubsen und schlafen friedlich ihren Rausch aus. Männer, die Schnaps trinken, hingegen, werden aggressiv, suchen Streit, werden von der Polizei nach Hause gebracht oder kommen gar nicht erst heim.
Genau, wir gehen mit diesem Buch in die Geschichte einer Familie. Wir begegnen verschiedenen Figuren. Wir begegnen einmal der Protagonistin, die von ihrem Vater Marmotte genannt wird. Der Spitzname kommt ein bisschen daher, dass sie als kleines Kind nicht schlafen wollte. Und es gibt eine, finde ich, auch sehr bemerkenswerte Stelle, wo sie zu ihrem Vater sagt, warum gibst du mir so einen bescheuerten Spitznamen quasi? Andere Kinder haben nicht so blöde so Spitznamen und das ist einfach peinlich.
Ich finde Marmotte so schön.
Und er sagt dann zu ihr, wir sind halt nicht wie andere Familien und erklärt ihr dann quasi nochmal, woher das kommt. Und ich glaube, das spielt in diesem Buch immer wieder so eine Rolle. Es erzählt gleichzeitig die Liebe in einer Familie und dieses Füreinander-Dasein und irgendwie das, was man als Familie hat, anzunehmen und zu sagen, also es ist auch kein Buch, das sich darüber beschwert, was sozusagen sagt, oh, mein Leben war die Hölle und ich erzähle euch jetzt von der Hölle, sondern es ist ein Buch, das erzählt von einer schweren Familienkonstellation und erzählt eben das andere auch immer mit, nämlich, wir sind nicht so wie andere Familien. Ich merke natürlich schon, da liegt mein Vater, also sie, einmal ist die Erzählerin Motte zu Hause mit einer Freundin und die Freundin wacht auf, will, glaube ich, ins Bad oder so und dann liegt der Vater da so, ne, weil er wieder so viel gesoffen hat.
Ja,
also es gibt immer wieder so viele
so
Situationen und das Buch changiert immer dazwischen und ich finde, eine der großen Stärken, du hast gesagt, dass es ein kurzes Buch ist, es erzählt unfassbar viel auf der kurzen Zeit und man ist nie überfordert, man hat nie das Gefühl, da ist jetzt irgendwas zu viel reingepackt und trotzdem erzählt es eine Bruder-Schwester-Beziehung, es erzählt die Beziehung von Motte zu ihrer Mutter, es erzählt die Beziehung zu ihrem Vater, die so eine ganz besondere ist, die zwei bilden so eine Art verschworene Gemeinschaft, dass der Vater immer wieder sagt, so, die verstehen uns doch nicht, aber wir zwei, ne, so. Es erzählt, was daran auch schwierig ist an so einer Art von Beziehung, es erzählt die Entwicklung von dieser Beziehung, also wie sich diese Beziehung auch verändert, wie sie halt erst ihren Vater total bewundert und dann aber durch die ständigen Erlebnisse mit seiner Alkoholsucht dann irgendwie auch enttäuscht ist oder immer enttäuschter wird. Es erzählt von dem, also wenn man nochmal zu dem Bruder kommt, der ist halt Kindergärtner und der geht ganz anders damit um. Auch das wird so erzählt, wie der damit umgeht und wie sie damit umgeht und dass sie halt emotionaler damit umgeht, die Protagonistin und wie der Bruder dann auch, also die Gespräche, die die zwei haben. Und dann erzählt es aber, und da müsste man wirklich denken, okay, jetzt ist eigentlich doch genug vom Thema. Dann geht es auch noch um die generationale Vererbung von Alkohol und Alkoholsucht. Es kommen nämlich auch die Omas vor und wie die mit ihren Männern umgingen. Und es geht um dieses, sage ich mal, den feministischen Take, würde ich das mal so nennen, nämlich, dass immer die Frauen quasi sich um diese Männer kümmern, als ob das so große Kinder sind. Mhm. Also die müssen denen dann hinterherwischen, die müssen dann irgendwie die abholen und haben dann immer so diese Sprüche von wegen und die kommen dann hier jetzt auch vor, immer kursiv gesetzt, die Dialoge, sowas wie, ja, aber wenn man ihn nicht abholt, wer weiß, was da alles passieren kann oder so. Oder du hast ihn doch lieber zu Hause, als jetzt, dass der irgendwo da rum, so, ne? Und dann erklärt man sich quasi, warum man das jetzt halt machen muss, so.
Ja, ich finde, die große Stärke in all diesen Beziehungen ist ganz gut zusammengefasst, auch mit der Begründung der Jury, die ja dem Buch den WG Sebald Literaturpreis verliehen hat. Eindeutige Täter- und Opferzuschreibungen lösen sich auf. Also, das ist so, hat so eine Tiefe in diesen Beziehungen, dass quasi jede der Beziehungen, die du gerade geschildert hast, und jede Zwischenmenschlichkeit und jeder Abgrund wird nicht als Abgrund und als in Anführungszeichen böse oder krank oder irgendetwas ausgeleiert oder eben als arm oder benachteiligt, sondern es wird erstmal als Gegebenes eingeführt und dann auch mit allen Dingen die es eben beinhaltet, erzählt. Und dazu gehört eben auch Zusammenhalt, dazu gehört Familie, also Familiensinn, dazu gehört Liebe. Und das Ganze ist aber also eben weder pathetisch in diese eine noch in die andere Richtung.
Genau, und das gelingt ihr, weil das ist so viel auf so kurzem Raum, über Verdichtung. Sie kann extrem gut genau die Details finden, die das ausdrücken, um was es geht. Ohne eben so, weil das andere, was du gesagt hast mit diesem, das ist jetzt so ein Abgrund oder so, das ist ja immer so diese Wertung. Das ist ja so dieses, man beschreibt irgendeine Szene und dann selbst so eine Wertung, die so ins Offene geht, ist aber eigentlich sozusagen, ja, schwingt dann da so mit, ja, aber dann bin ich nicht arm oder ist das nicht schlimm oder ne so. Und das macht sie nicht, sondern sie findet das Detail, was uns genau diese Situation vor Augen führt, in der die Protagonistin sich befindet oder die Mutter oder der Vater, ohne die Situation zu werten. Und da ist sie extrem gut drin. Und das ist vielleicht ein bisschen eine blöde Formulierung, aber die Sprache dieses Buches, die ist für mich irgendwie gleichzeitig bodenständig und durch diese Details und durch diese genaue Beschreibung hochliterarisch. Also so diese Mischung, und das finde ich wirklich faszinierend, dass du nie das Gefühl hast, und das hattest du ja auch in deinen Erinnerungen sozusagen gesagt, dass das jetzt irgendwie ein Buch ist, was sich da so versperrt oder was da versucht, so möglichst sperrig zu erzählen. Und gleichzeitig ist es aber natürlich extrem Literatur, wenn man auf so wenig Raum so viel erzählt. Es geht natürlich, sie arbeitet natürlich viel mit der Strukturierung des Buches. Also wir erfahren auf einer Ebene die Krebserkrankung des Vaters und wie die voranschreitet. Auf einer anderen Ebene gehen wir in ihre Kindheit zurück. Auf einer anderen Ebene erfahren wir, wie die Beziehung zu ihrem Freund lief, der auch Alkoholiker ist, und wie sie sich von dem getrennt hat.
Wie sie selbst dann da reingeht.
Genau, und dann erfahren wir vom Sterben der Oma, und das sind alles verschiedene Zeitebenen, mit denen sie da jongliert. Das heißt, das Buch ist total literarisch gebaut auch und sowas, ja, ne? Und gleichzeitig schafft es aber eben diesen großen Trick, total leicht zu wirken und das gar nicht sich anmerken zu lassen. Und ich glaube, dass das für mich war das so ein Buch, wo ich so an so einen Punkt gekommen bin, auch mit Louis zusammen, wo ich so dachte, für mich war Autofiktion eine ganze Zeit, als es so anfing, dachte ich immer so, das ist das Direkte und das Ehrliche quasi. So eine Fiktion ist so ein bisschen für Leute, die sich nicht trauen, einfach zu sagen, was ist, und die dann immer noch so irgendeine Geschichte drumherum baldowern, und die anderen, die sagen einfach so, so war das, so, das ist meine Mutter, das ist mein Vater und so ist das, wenn Gewalt passiert.
Ja.
Und du dachtest immer so, ja, okay, dann...
Das kann nur die Autofiktion.
Genau, nur die Autofiktion, und das ist viel besser. Und jetzt sieht man aber eben bei Louis zum Beispiel, wenn sich das dann in so Selbstgefälligkeit und so möchte gern Reflexionen so ein bisschen verliert, weil man das irgendwie alles schon jetzt einmal erzählt hat und das Harte weg ist, und dann nimmt es dem irgendwie total den Stachel,
ja,
und verliert und führt irgendwie dann so langsam in so eine Sackgasse, weil halt alles einmal sozusagen durchdekliniert wurde, während halt die Fiktion ja die Fantasie gar nicht begrenzt. Das heißt, egal was jetzt da richtig, also was jetzt da wirklich passiert ist oder nicht bei den Hachette, es ist einfach am Ende ein Buch, was ganz, ganz viel erzählt, was ganz, ganz stark in der Wirklichkeit verankert ist, und gleichzeitig das aber, glaube ich, nur erreichen kann über die Mittel der Fiktion, über das sozusagen, dass sie komplett entscheiden konnte, wie sie das erzählt, und dass sie auch komplett entschieden hat, wie sie das erzählt, wie sie es aufbaut und dann eben dieses Autofiktionale weggesagt hat. Und ich habe nochmal eine Stelle, Lynn, zum Abschluss, einfach damit wir nochmal vielleicht was hören.
Mhm.
Und zwar auf Seite 85. Ich gucke mal ganz kurz rein, damit ich dir sagen kann, ob, weil ich weiß nicht, ob ich eine Markierung gemacht habe. Ich habe nur so einen schönen gelben Zettel reingepackt. Ja, sind es ein Kapitel. Kapitel 28.
Okay. Als meine Mutter mit ihrem ersten Kind schwanger wird, holt sie einen Kater aus dem Tierheim. Er ist riesig und weiß und auf einem Auge blind. Erst wollen meine Eltern ihn in der Wohnung halten, doch wenn er alleine ist, zerkratzt er die Tapeten, zieht Zeitschriften aus dem Regal und zerfetzt sie in 1000 kleine Schnipsel. Also lassen sie ihn raus. Und bald kommt er nur noch selten nach Hause, höchstens im Winter, wenn das Wetter nicht auszuhalten ist. Und selbst dann setzt er sich lieber in die Garage, als zu uns ins Haus zu kommen. Als ich im Kindergarten bin, ist er zwar alt, aber noch kerngesund. Mein Vater und ich stellen ihm das Futter vor die Haustür, fangen ihn ein, wenn er zum Tierarzt muss. Ich mache mir Sorgen, wenn ich im Sommer nachts vom Katzengeschrei auf der Straße wach werde. Ich stelle mir vor, dass er ein Gangster ist, dass alle Katzen der Nachbarschaft Angst vor ihm haben. Am Morgen sitzt er wieder vor der Tür. Er lässt sich kaum anfassen, doch ich glaube, dass er mich trotzdem ein bisschen mag. Als mein Vater eines Nachmittags von der Arbeit kommt, liegt er tot in der Garage. Er sammelt ihn auf, wickelt ihn in ein Bettlaken, nimmt ihm das Halsband ab. Wir graben ein Loch im Garten, tief genug. Mein Bruder und meine Mutter bleiben im Haus. Er macht Hausaufgaben, sie brät Reibeplätzchen. Uns laufen die Tränen beim Schaufeln. Ein paar Vogelskelette kommen wieder hoch, Spatzen und Meisen, die gegen die Küchenfenster gedonnert sind und die mein Vater hier begraben hat. Wir werfen die Erde auf den Körper, stehen noch lange da. Mein Vater hat den Arm um mich gelegt und wir schluchzen laut. Es ist uns egal, dass die Nachbarin aus dem Fenster auf uns herunterschaut. Danach sitzen wir in der Küche. Mein Vater kramt eine alte CD aus dem Schrank, Eric Clapton. Er zeigt mir ein Lied, Tears in Heaven, erklärt mir, worum es geht und wir schluchzen noch ein bisschen lauter, hören es paar Mal, gleich hintereinander. Später platze ich in das Zimmer meines Bruders. Du machst dir seelenruhig deine Hausaufgaben, ja? Ja, und? Warum müsst ihr nur so sein, du und Mama, euch ist alles scheißegal. Er wirft den Bleistift auf sein Heft. Warum müsst ihr denn so sein? Ihr seid so weich und euch tut immer alles weh. Ich knalle die Zimmertür hinter mir ins Schloss. Der Kater war uralt, brüllt er noch.
Was vom Tage übrig blieb.
Ja, ich möchte heute mit dir erinnern an den am 26. Juni 1913 geborenen Schriftsteller und Politiker Aimé Césaire. Ich habe mich total gefreut, über ihn zu sprechen. Genau heute, da wir aufnehmen, hat er Geburtstag gehabt. Und er lebte mit seiner Familie als Nachfahre der versklavten Menschen auf Martinique. Es sind einfache Verhältnisse geboren, wuchs als eins von sechs Kindern, als Sohn einer Schneiderin und eines Steuerprüfers an der Nordwestküste der Insel auf. Also wir sind jetzt hier auf den Antillen, um es mal kurz geografisch ein bisschen einzuordnen. Und er ist geboren zwischen den Ausläufern eines Vulkans, nämlich die Montagne Pelée und der Atlantikküste, in einem Ort namens Basse-Pointe. Und der Urwald, der dort lange stand, ist erst den Zuckerrohrplantagen und dann den Bananenbäumen gewichen. Und am Anfang des Dorfes, in dem Aimé Césaire aufwächst, beginnt der Weg auf den Vulkan. Er ist dann mit seiner Schuleinführung weiter weggezogen, Richtung Süden nach Fort-de-France, dem wichtigsten Ort Martiniques und auch der größten Stadt der Antillen. Und keine 10 Jahre später erhielt er dann ein Förderstipendium und ist damit nach Paris gezogen. Dort hat er bis Ende der 1930er Jahre an einer Elitehochschule französische Klassiker studiert, aber eben auch alte afrikanische Kulturen und die Schriften von Leo Frobenius. Und du kannst dir denken, dass in den 30er Jahren in Frankreich die Ereignisse in Deutschland nicht ganz so fern waren und Hitler hat immer mehr Macht gewonnen. Das hat auch Aimé Césaire verfolgt und kurz bevor die deutschen Truppen dann Polen überfielen, hat er Paris verlassen und ist nach Martinique zurückgereist. Er hat dort mit Freunden und seiner Frau Suzanne Roussy die Tropiques gegründet, ein politisches Literaturmagazin. Da schließt sich der Kreis zum Anfang der Folge ganz schön. Denn obwohl sie jetzt weiter weg sind von Europa, war auf den Antillen der Zweite Weltkrieg ganz gut zu spüren, denn das französische Vichy-Regime hat auch dort Inselgouverneure eingesetzt, die quasi mittels Repression die faschistische Ordnung durchsetzen wollten. Und auch eine Blockade der Alliierten hat dann die Insel von lebensnotwendigen Gütern abgeschnitten. Im April 1942 heißt es dann in der Tropik, wohin man auch blickt, der Schatten dehnt sich aus. Bis 45 waren 14 Ausgaben des Magazins erschienen. Das ist deshalb auch so wichtig, wenn wir über Aimé Césaire sprechen, weil er als einer der wichtigsten Surrealisten in der Literatur gilt und trotzdem manchmal hinter europäischen Vertretern so verschwindet, also zentraleuropäischen Vertretern. Und die hatten in diesem Magazin eben nicht nur zum Beispiel literarische Essays von Roussy veröffentlicht, sondern eben auch eigene Gedichte, Aufsätze und so weiter. Und 1943 wurde das Magazin dann sogar vorübergehend verboten. Die waren immer mit der Zensur konfrontiert und mussten sozusagen immer so schreiben, dass sie noch durch die Zensurbehörden gekommen sind, was ihnen auch immer gelang. Und gleichzeitig, wenn man das heute liest, ist das extrem politisch. Und das war wirklich immer ein großes Glück, dass die Zensurbehörden irgendwie den Surrealismus krass unterschätzt haben als Ausdrucksmittel. Ja, Aimé Césaire wurde über 90 Jahre alt, hat sich jahrzehntelang in der Politik seiner Heimatinsel engagiert, ist 1945 zum Bürgermeister von Fort-de-France gewählt worden und 56 Jahre lang im Amt geblieben, mit nur einer kurzen Unterbrechung. Er war auch Abgeordneter eine Zeit lang für die Nationalversammlung in Paris für Martinique und er hat eben auch dafür gekämpft, dass die politische Integration Martiniques einer Unabhängigkeit vorzuziehen sei, damit durch Subventionen Frankreichs der Lebensstandard angehoben werden kann, was dann wiederum dazu führte, dass Martinique zum Überseedepartement erklärt wurde. Und du kannst dir vorstellen, dass natürlich auch deshalb seine politische Arbeit nicht unkommentiert geblieben ist. Vielen galt seine Ausrichtung als zu angepasst und zu assimiliert. Nichtsdestotrotz hat er sich als surrealistischer Dichter und dichtender Aktivist ebenso wie sein Umfeld maßgeblich für die Rechte der Schwarzen und der People of Color eingesetzt und beweist als letzter heute in dieser Folge die Kraft der Literatur. Und ich möchte enden mit einem Auszug aus seinem Gedicht Aufzeichnungen von einer Rückkehr ins Land der Geburt. Worte. Wenn wir mit Erdteilen hantieren, wenn wir uns Kontinenten im Fantasierausch vermählen, wenn wir rauchende Pforten sprengen, Worte, ah ja, Worte, aber Worte frischen Blutes, Worte, die Springfluten sind und Wundrosen und Malaria und Lava und Buschfeuer, aufflammendes Fleisch und aufflammende Städte, damit ihr's wisst, ich spiele nie. Es sei denn das Jahrtausend. Ich spiele nie, es sei denn die große Angst. Nehmt ihr mich, wie ich bin. Ich nehme euch nicht, wie ihr seid.
Das ist ein schönes Schlusswort.
Auf Aimé Césaire.
Auf Aimé Césaire. Wir haben heute keine Teetassen, weil es so warm ist, ne? Aber wir machen unsere imaginären Teetassen, denn stoßen wir an und freuen uns auf die nächste Woche, oder?
Ja, bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Mieglitz und Josef Braun.